Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Stellen Sie sich vor, Sie entdecken auf einer Streaming-Plattform einen neuen Song Ihrer Lieblingssängerin, vielleicht Beyoncé, oder von Ihrem Lieblingssänger, vielleicht John Legend. Und dann stellt sich heraus, das ist ja gar nicht von denen, das klingt nur so. Dann ist es ein Deepfake-Lied. Da hat jemand mit einer künstlichen Intelligenz die Stimme Ihrer Lieblingskünstlerin nachgebaut. Das ist dann für Sie als Fan enttäuschend. Für viele Künstler ist das extrem nervig. Unter anderem dem Sänger The Weeknd oder dem Rapper Drake ist das schon passiert. Aber die müssen damit umgehen und die Musikindustrie natürlich auch. Und deswegen sollen Google und das Musiklabel Universal gerade darüber verhandeln, wie man das rechtlich sauber hinkriegen könnte. Das Ziel soll ein Werkzeug sein, mit dem Fans, wie Sie vielleicht, oder Produzenten ganz rechtmäßig die Stimmen von Künstlern nachbauen dürfen und dann für die Urheberrechte bezahlen. Was davon zu halten ist, das fragen wir Reinhard Karl. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Justiziar beim Verband Unabhängiger Musikunternehmer VUT. Hallo Herr Karl.
Hallo Herr Ramlo.
Also zuerst einmal vielleicht eine ganz einfache Frage. Inwieweit sind denn die Eigenschaften einer Stimme, also vielleicht Klang oder Tonfarbe, wie weit ist das rechtlich geschützt?
Also nach deutschem Recht ist das geschützt nach dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wie das Bild von einem. Dazu gibt es Rechtsprechung. Es hat mal Probleme gegeben, als ein Werbespot mit Heinz Erhardt verfasst wurde. Aber es hat nicht Heinz Erhardt gesprochen, sondern ein Stimmentwickler, ein Stimmimitator. Und dann hat das Gericht am Ende gesagt, das geht nicht. Er kann das nicht einfach machen. Das gehört zur Persönlichkeit. Also es ist geschützt nach allgemeinem Persönlichkeitsrecht, die Stimme.
Das würde dann bedeuten, dass diese Deepfake-Songs alle verboten werden müssen?
Die müssen nicht verboten werden. Es ist die Frage, wie diejenigen, die die Rechte dann an der Stimme haben, in erster Linie ist das natürlich der Mensch selbst, wie sie sich dazu verhalten. Es gibt ja auch die Beispiele, in denen Künstler, Künstlerinnen, Grimes, das durchaus erlaubt hat und hat gesagt, sie hat kein Problem damit.
Die hat aber auch gesagt, das ist eine Sängerin, die hat gesagt, ihr könnt das machen, aber dann möchte ich auch, ich glaube, sie hat gesagt, 50% der Einnahmen davon bekommen. Also das ist dann schon auch ein Deal, aber der liegt im Ermessen einer Person, beziehungsweise bei vielen Künstlern ja eher im Ermessen des Plattenlabels, oder?
Zunächst liegt das im Ermessen jeweils des Künstlers oder der Künstlerin, die dann einen Vertrag mit einem Plattenlabel abschließt, in dem sich das Plattenlabel die Rechte sichert. Aber da muss man unterscheiden zwischen den Urheber- und Nutzungsrechten an den Inhalten und die Stimme ist ja ein Persönlichkeitsrecht, also der Person zugeordnet. Wie das in Verträgen abzubilden ist und inwieweit man das von einem Menschen, von einer Künstlerin lösen kann und alleine darüber bestimmen kann, das ist sehr streitig.
Aber das heißt, wenn Sie sagen, dass das gerade umstritten ist, dass man schon auch so argumentieren könnte, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, diese Stimmen einfach zu imitieren, solange man dann in irgendeiner Form ein Einverständnis hat.
Das wäre die europäische Art zu denken, nach dem deutschen Recht. Aber es gibt auch das US-amerikanische Recht, das angloamerikanische Recht. Dort kann man zum Beispiel vertraglich auf seine Persönlichkeitsrechte komplett verzichten. Und man kann natürlich auch, wenn das möglich ist, dann in Verträgen, denken Sie an Schauspielerinnen, an Synchronsprecherinnen, unter Umständen dazu genötigt werden, in Verträgen diese Rechte entweder zu übertragen oder in England wäre das möglich, darauf zu verzichten, diese Rechte geltend zu machen, damit dann die Firma mit dieser Stimme arbeiten kann, wie sie möchte.
Aber heißt das dann, wenn jetzt zum Beispiel, wie berichtet wird, Google und Universal an so einem Werkzeug arbeiten, dass das dann auf Kosten der Künstlerinnen und Künstler gehen muss?
Das kann es heißen, das muss es nicht unbedingt heißen. Zunächst, wenn die beiden, was heute gemeldet wurden, über einen Vertrag verhandeln, dann schaffen sie für sich zumindest einen Status quo, an dem sie sich ausrichten in einer international sehr komplexen, schwierigen, ungeklärten Rechtslage. Die Rechte der unterschiedlichen Länder sind unterschiedlich. In Europa gilt etwas anderes als in den Vereinigten Staaten und wiederum in UK oder in China. Und man hat einen internationalen Markt und so werden zwei Giganten mit ihren großen Daten auf der einen Seite und vielen zumindest Musikrechten auf der anderen Seite wahrscheinlich bemüht sein, eine Lösung zu finden, um das zu tun, was das Wesentliche ist, warum diese Konzerne überhaupt existieren, Geld zu verdienen.
Da geht es um Geld, da geht es nicht darum, dass man den Fans oder irgendwelchen Produzenten irgendwas schenken will. Aber Sie haben ja zum Beispiel schon erwähnt, dass es auch Künstlerinnen gibt, die das versuchen für sich zu nutzen. Es gibt noch eine andere, das ist Holly Herndon, die ermöglicht das auch über ihre Webseite, dass eine künstliche Intelligenz die Stimme imitiert und dass man das dann nutzen kann. Würden Sie also grundsätzlich schon sagen, das kann auch für Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit sein?
Über allen Rechten, also Urheberrechten und Persönlichkeitsrechten. Wenn der zentrale Gedanke ist, dass zunächst der Betroffene, also die Künstlerin in diesem Fall, das ausschließliche Recht hat, dazu bestimmen und sie die Möglichkeit hat, dieses Recht auch wirklich umzusetzen, geltend zu machen, durchzusetzen, dann wäre es ihr natürlich überlassen, entweder das selbst zu nutzen, zu verbieten oder einem anderen das Recht einzuräumen und zu sagen, bitte mach du das, du hast die besseren Möglichkeiten als Unternehmen vielleicht das Ganze zu monetarisieren.
Aber darauf läuft es dann immer wieder hinaus, oder? Das Monetarisieren?
Nicht immer. Es gibt auch, verschiedene Künstler, bei denen weiß man, dass sie ihre Rechte nutzen, um grundsätzlich alles zu verbieten, soweit es ihnen möglich ist, und das durchzusetzen. Sie werden nie eine Lizenz bekommen von Led Zeppelin zum Beispiel, weil die grundsätzlich solche Rechte nicht erteilen.
Die Rechte von KI-Stimmen, wenn künstliche Intelligenzen Stimmen erschaffen, die aber eigentlich anderen Künstlerinnen und Künstlern gehören. Und was das dann für die Fans bedeutet, aber auch für Produzenten und Plattenfirmen, das haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit Reinher Karl besprochen. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und er ist Justiziar beim Verband Unabhängiger Musikunternehmer VUT. Herr Karl, vielen Dank.
Sehr gerne, danke.